Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du zuhörst. Dieser Podcast ist für dich geeignet, wenn du als innovative Ärztin oder Arzt oder Health Tech Expert sagst, praxisnahe digitale Tools gehören in die Klinik und Praxis und ich möchte mehr darüber erfahren und wissen, wie ich es anwenden kann, trotz aller Herausforderungen, die wir an der einen oder anderen Stelle noch haben. Bei mir zu Gast ist Benno Ickenberg, er ist niedergelassener Neurologe und wir sprechen über Schnittstellen, Herausforderungen zwischen der Klinik und der Praxis und wie er die Nutzung von PVS-Systemen sieht, Terminpunkt-Tools, digitale Anamnesen, KI-basierte Diagnostik-Tools, klinische Entscheidungshilfen, DIGAs, die Nutzung von Messenger-Diensten und zu guter Letzt Telefonassistenz in der Kommunikation mit Patienten. Also du siehst, wir machen einen großen Ritt durch verschiedenste Tools und Möglichkeiten, damit die Arbeit für, damit wir die Patienten besser versorgen können und natürlich auch die Arbeit für uns und unsere Mitarbeiter angenehmer und besser wird in Zukunft. Also ich hoffe, du kannst dich inspirieren lassen und nimmst den ein oder anderen Gedanken für dich mit. Ich bin gespannt. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute hier den Benno Ickenberg zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist, Benno.
Ja, lieber Alexandra, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Stellst du dich einmal selbst vor. Wer bist du, was machst du?
Genau, mein Name ist, wie angekündigt, Benno Ickenberg. Ich bin niedergelassener Neurologe hier im Münchner Süden in der Großpraxis. Wir sind 10 Ärzte, haben 2 Praxen an 2 Standorten. Mit einem Schwerpunkt auf Multiple Sklerose, Migräne, viel auch Schlaganfallnachsorge bei mir. Das Ganze mache ich seit einem Jahr mit großer Freude. Wirklich sehr, sehr viel Spaß mit den Patienten und Patientinnen zu arbeiten. Und davor war ich tatsächlich lange auch an der Uni, Pflegebericht zur ISA, und habe da die Ambulanz für Schlaganfallnachsorge geleitet, auch das Ultraschalllabor geleitet und entsprechend auch da viel natürlich wissenschaftlich gearbeitet und da so ein bisschen klinisch-wissenschaftlichen Schwerpunkt. Jetzt aber eben in der Praxis seit einem Jahr und immer wieder auch natürlich in Kontakt schon in der Klinikpraxis, worum es ja gehen soll, auch mit digitalen Aspekten.
Warum bist du in die Praxis gegangen, wenn ich mal fragen darf?
Das ist natürlich eine gute, eine häufige Frage, eine relevante Frage. Am Ende spielen natürlich viele Faktoren rein von persönlichen Umständen, also vielleicht jetzt sozusagen Familie unterm Strich. Auf der anderen Seite bin ich eben dann knapp 10 Jahre in der Klinik gewesen und wissenschaftlich das, was ich machen wollte oder unterm Strich dann auch konnte, sozusagen abgeschlossen. Das war eigentlich ein guter Zeitpunkt gewesen, sich umzugucken und habe dann tatsächlich die Möglichkeit gehabt, in so eine große Praxis einzusteigen. Sodass es letztlich dann so gepasst hat. Einerseits war der richtige Moment zu gehen und auf der anderen Seite gab es ein tolles Angebot, und wo man viel verwirklichen kann.
Viel verwirklichen klingt interessant, deswegen lass uns gleich aufs Thema kommen. Wie digital ist denn eure Praxis auf einer Skala von 0 bis 10?
Der Frage, die du immer stellst, schwierige Frage, die einem dann, wenn man einen Podcast eben hört, natürlich irgendwie durch den Kopf geht. Ja, wahrscheinlich irgendwie so 6 bis 7. Das ist, hängt, glaube ich, ganz, ganz stark davon ab, vielleicht eher 6, mit wem man sich denn eigentlich vergleicht. Wo komme ich her? Dann würde ich sagen, eine klare 7. Ist man viel auf LinkedIn aktiv, dann ist es vielleicht weniger als die 7. Dann eher eine 6. Und ganz wichtig, weil er sagt, es geht um einen selber. Also was nutzt man für Tools oder die Patienten oder auch für die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, also Remote arbeiten, Gehalt, wie auch immer. Also sozusagen hinter den Kulissen für die Patienten, also die ganzen Aspekte. Deswegen glaube ich, dass wir unterm Strich gerade mit meinen Erfahrungen, wo ich herkomme, ganz gut aufgestellt bin, aber viel Luft nach oben. Und das ist natürlich irgendwie das Ziel, da was zu finden in den nächsten Monaten, Jahren.
Genau, und das ist eine, finde ich, total spannende Frage, weil jeder versteht unter digitaler Arztpraxis was anderes, ist so mein Eindruck. Die einen haben sich ein Terminbuchungssystem eingeführt und sagen schon, sie sind digital. Und der nächste sagt, nee, ich habe da ganz andere Ansprüche. Für mich bedeutet das wirklich komplett papierlos, alle Prozesse sind wirklich optimiert und es sind nicht nur organisatorische Themen, die digital laufen, sondern auch meine diagnostische und meine therapeutische Arbeit mit dem Patienten ist dadurch beeinflusst. Wie definierst du das? Also was macht es für dich aus?
Also auf den gleich papierlos wünschenswert ist, will ich gar, auf gar keinen Fall das im Vordergrund stellen. Das ist meines Erachtens viel zu kurz gedacht. Sondern ich glaube, dass tatsächlich, also für mich ist Digitalisierung ganz wichtiger als tatsächlich, dass die Sektorengrenzen brechen, weil eben ein ganz großes Problem. Ich bin eben frisch aus der Klinik und jetzt in der Praxis, kenne also beide Seiten gut und weiß genau, wo an den Schnittstellen total viel verloren geht. Das ist ein bekanntes Problem, also keine neue Erkenntnis. Aber man sieht jetzt eben Lösungen über Digitalisierung, wie man es ändern könnte. Und ich bin auch in der Schlaganfallnachsorge AG für Digitalästhetik von der DSG. Und auch da ist es so, dass wir festgestellt haben, da geht so viel verloren, es läuft so viel gut in der Klinik, aber diese Schnittstelle ist das große Problem.
Okay, kannst du mal ein Beispiel so ganz plastisch zeigen oder sagen, was geht da verloren? Also was hast du in der Klinik an Nachsorge gemacht, was jetzt für dich in der Praxis nicht mehr sichtbar ist?
Also beispielsweise eben gar nicht in die Nachsorge in der Klinik, sondern eben die Akuttherapie oder Diagnostik, Patient wird entlassen und dann sind große Betriebe, Klinik natürlich Ausbildungsbetriebe, ist ganz wichtig. Briefe müssen korrigiert werden, gelesen werden, man lernt dazu. Aber der Patient kommt dann eben häufig mit unvollständigen Unterlagen. Die endgültigen Arztbriefe kommen eben nach Wochen, Monaten. Anstatt dass man eben, was der Oliver Fasold ja auch schon immer bei LinkedIn viel propagiert, anstatt dass eben direkt beim KIM-Dienst man einen vorläufigen Arztbericht und die Befunde bekommt. Also da fehlen ganz viele Infos. Und das bricht weg. Also man fängt eigentlich beim Patienten wieder an, dass man den ganz viel erneute Anamnese erheben muss. Und das ist eigentlich sehr, sehr... Bei Null jetzt überspitzt gesagt vielleicht. Patienten bringen jetzt zum Glück viel mit und wenn sie chronisch krank sind, auch sehr erfahren. Aber genau, da geht echt viel verloren. Also sprich, basal Arztbrief, Übermittlung, KIM-Dienst konkret. Auch natürlich die Bilder, wenn Diagnostik gemacht wird und man sagt, man möchte sich das, kommt vielleicht nicht aus einem großen Zentrum, wo man sagt, naja, wir haben die Leitlinien geschrieben, das ist plausibel, da haben sich viele Köpfe Gedanken gemacht, sondern vielleicht auch aus einer ganz kleinen Klinik, notfalldiagnostisch, im Nachtdienst. Und dann möchte man vielleicht auch nochmal die Bilder selber angucken. Stimmt das denn jetzt in meinem Fall, viel Erfahrung im S-Schlaganfall, stimmt denn das, was da gemacht wurde? Und dann sind die Bilder gar nicht irgendwo einsehbar.
Ja.
Und sozusagen, das ist für mich das, was ich sektorübergreifend sozusagen diesen Bruch, der stört mich, das erschwert meine Arbeit und meine Freude und lahmt auch meine Geschwindigkeit, ja, also lähmt meine Geschwindigkeit.
Definitiv. Ich bin sogar der Ansicht oder der These oder ich hätte es am liebsten, dass es überhaupt gar nicht mehr notwendig ist, eine Arztbriefschreibung wirklich zu machen, sondern dass es so transparent und einsehbar ist, dass wir gar nicht mehr das alles zusammenfassen müssen, sondern weil wir die Daten einfach einsehen können. Sondern nur noch so eine Art Verlaufsberichte machen von dem einen zum nächsten, dass das Konstrukt dieses Arztbriefes einfach irgendwann mal nicht mehr nötig ist. Das ist so mein Wunsch.
Genau, das ist ein ganz spannender Gedanke, ein guter Wunsch. Ich glaube, in der Neuropsychiatrie ist natürlich immer das so ein bisschen mit dieser Beurteilung, wo vielleicht eine Beurteilung dazugehört. Glaube ich, aber ganz klar, finde ich deinen Gedanken sehr, sehr gut und wichtig.
Ich bekomme viele Nachrichten von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Mensch, ich überlege, in eine Arztpraxis einzusteigen oder einzusteigen oder zu übernehmen. Alexander, welche digitalen Tools soll ich denn eigentlich nutzen? Also die fragen wirklich immer konkret nach, was nutzen denn die Kollegen? Und deswegen haben wir auch jetzt beschlossen, dass wir das jetzt hier mal so ein bisschen wirklich durchgehen in den verschiedenen Ebenen. Was nutzt ihr schon, was nutzt ihr nicht? Damit die sich daran orientieren können, was ist wichtig und unwichtig. Lass uns mal starten. Welches PVS-System nutzt ihr und bist du damit zufrieden?
Ich bin eingestiegen in lange bestehende Praxis. Wir nutzen aktuell PVS-System von CGM Medistar, was gemeinhin sicherlich nicht als das modernste gilt. Aber um jetzt mal gerade die ganz positiven Aspekte hervorzuheben, wenn man aus der Klinik kommt und ich habe viele Standorte gesehen, auch über Konsultätigkeiten, dann ist das unschlagbar schnell. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell das ist. Mhm. Das ist das, was viele, glaube ich, eben Entwickler auch auf Konferenzen vernachlässigen. Fast alle Veränderungen, die ich in der Klinik gesehen habe, Digitalisierung, unter dem Stichwort Digitalisierung, haben eigentlich zu einer Verlangsamung geführt. Die Prozesse sind langsamer geworden, weil mehr Klicks, weil Software langsam. Und das PVS, MediStar, ist einfach schnell. Ein Klick und es läuft. Das ist sozusagen das ganz Positive. Dann tut sich auch mit Updates, sozusagen mit GIM-Dienst etc., tut sich was in der Anwenderfreundlichkeit, aber es ist, würde ich jetzt nicht sagen, so intuitiv State of the Art, wie wenn man jetzt was ändern will, konfigurieren will, wie man das jetzt so kennt von seinem Handy, Computer mit eben Google Apple System. So intuitiv ist es.
Noch nicht.
Bei weitem nicht.
Ich hoffe, es kommt noch.
Genau.
Ja. Okay. Nutzt ihr Terminbuchungstools?
Genau, wir nutzen Terminbuchungssystem, tatsächlich vom großen Hersteller Doctolib. Wie auch ersichtlich, wenn man uns bei uns Termine bucht. Ist meines Erachtens ein sehr gutes, also auf jeden Fall zu empfehlen. Ich kenne die Vergangenheit natürlich nicht, weil ich seit einem Jahr dort bin. Ich weiß nicht, wie es vorher war. Dann gab es auch andere Systeme, aber was halt wirklich gut ist, dass man Patientenströme ein Stück weit steuern kann und vor allem, gerade wo es immer heißt, Fachkräfte, Fachärzte, Ärztinnenmangel, man kann halt auch einfach letztlich Termine schaffen und vergeben, kurzfristig, die sonst verfallen würden. Ja, also gerade bei mir neu angefangen, haben relativ viele neue Patienten. Die Patienten kommen nicht nur aus München, sondern aus dem Augsburger Raum von weit her, wenn sie sehen, da gibt es einen Termin frei kurzfristig und kommen daher. Also finde ich sozusagen das Gesundheitssystem gut, finde es auch gut für uns als Praxis. Die Kehrseite, was ja auch immer wieder angesprochen wird, ist so ein bisschen die No-Shows, so ein bisschen wie beim Buchen von Restaurants etc., was ja sich auch wandelt, wie man sie buchen darf und kann, ist, dass wir schon gewisse No-Show-Raten haben, ganz klar. Und da auch so ein bisschen überlegen, wie man dagegen steuert und momentan es auch besser geworden ist, weil einfach die Terminlatenzen kürzer geworden sind. Das vielleicht an die Zuhörer, Zuhörerinnen, die sagen, sie wollen sich das anschaffen, das sollte man, glaube ich, bedenken.
Ja, gut, also die No-Shows, das hat man ja sicherlich auch bei anderen Terminbuchungstools. Ich glaube, das ist immer ein Thema und die Alternative wäre, die ganze Praxis den ganzen Tag vollsitzen zu haben, so wie es irgendwie früher der Fall war, was heutzutage kein Service mehr ist und auch keiner mehr mitmacht. Ja, okay. Also
aber klar, genau. Entschuldigung.
Ja, also habe ich jetzt auch keine spontane Antwort drauf, wie man das jetzt irgendwie verbessern kann. Gut, soll jetzt auch nicht unser Thema sein. Okay, digitale Anamnesen. Nutzt du das? Habt ihr das?
Wir nutzen also jetzt digitale Anamnese in der Form nicht. Also wir haben letztlich einen Anamnesebogen, den die Patienten auch vorab ausfüllen können.
Per Papier?
Können sie auch online ausfüllen und bei Doktor, also letztlich im PDF-Dokument bei Doctolib und den kriege ich direkt sozusagen auf dem Screen, wenn ich den Patienten sehe. Das nutzen tatsächlich nicht viele Patienten, diese Funktion. Wünschenswert, toll wäre natürlich, wenn man eben eine digitale Anamnese hätte vor Ort. Da ist es aber so, da bin ich ganz gespannt, was die Zukunft da bringt. Da wird sicherlich ja einiges geben, dass man auch dann bei den Patienten darüber schon reagiert so ein bisschen.
Genau.
Da ist aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass das wissenschaftlich begleitet wird, dass diese digitale Anamnesebögen nicht zu so selbsterfüllenden Diagnosen führen. Also Beispiel Migräne. Gibt es jetzt ja auch mittlerweile eben digitale Anamnesen von auch letztlich App-Anbietern. Und natürlich, wenn man gewisse Sachen angeboten bekommt, ohne, sag ich mal, kritische Reflexion vom Arzt, Ärztin, dann können sich natürlich da auch Selbstdiagnosen generieren. Ja, deswegen glaube ich, dass digitale Anamnesen ganz, ganz wichtig sind und helfen können in Zukunft, aber die sollten wir auf jeden Fall wissenschaftlich begleiten, was das für Auswirkungen hat. Fände ich persönlich sehr, sehr wichtig.
Also soweit ich weiß von den digitalen Anamnesen, dass die natürlich noch keine Zusammenfassung oder keine Empfehlungen geben. Du sagst, dass das jetzt irgendwie anders ist. Das finde ich auch schwierig, wenn sozusagen dann schon vorab der Patient irgendwie in eine gewisse Richtung getrieben wird, sondern es ist ja wirklich nur zur Erhebung da. Das kann ich total verstehen. Meine Frage ist, was glaubst du, was man denn tun sollte, könnte, um die Patienten mehr zu motivieren, vorab schon sich zu reflektieren, gegebenenfalls auch schon ein paar Fragen zu formulieren. Hilft es dir dann, wenn du diese Patienten, also Neupatienten dann siehst, wenn du das schon gut dokumentiert hättest, würde dir das was bringen? Also ich gehe davon aus, aber Frage an dich.
Es wird mir sicherlich was bringen. Wie wird man ihn dazu bringen? Wahrscheinlich ist das ein Stück Eigenarbeit von unserer Seite, dass man es vielleicht aktiver bewirbt und nicht nur so als optional darstellt, sondern dass man in seinem eigenen Prozess das tatsächlich aktiver erbittet. Das ist sicherlich gut. Da ist natürlich beim Online-Buchung natürlich, die Patienten bringen ja manchmal 2, 3, 4 Probleme mit. Und wenn man sagt, okay, dann kann das Ganze natürlich auch ausufern sein, weil der Patient ändert sich auch nochmal in seiner, wenn er dann vorm Arzt sitzt, so in der Gewichtung, worüber er vielleicht auch heute sprechen möchte, weil er denkt, okay, ich bin heute eher in der Stimmung oder der Arzt, vielleicht ist das eher der Arzt für, also vielleicht bin ich auch nicht der richtige Arzt für jeden Patient, Patientin. Und dann denkt er sich, wenn er vor mir sitzt, okay, jetzt habe ich das aber so ausgefüllt. Deswegen, ja, ich glaube, wir müssten da aktiver an den Patienten rangehen, denen was anbieten, also das, was wir haben. Und dann wird das, ich glaube, das wird schon was bringen.
Ja. Ja, ganz spannend. Also ich frage mich, wenn du, nehmen wir mal an, also ihr habt das jetzt noch nicht, aber verklebe ich jetzt gerade dran fest, nehme an, du hättest diese Möglichkeit und könntest sozusagen deine Patienten in akut, also in Gelb, Rot und Orange, Grün, Orange und Rot einteilen, ja. Würdest du dann am Terminmanagement an der Strukturierung deiner Arbeit etwas ändern? Würdest du anders Termine frei halten? Also was wäre für dich der Vorteil, wenn du das hättest und ein System das schon automatisiert ein bisschen einordnen könnte, ohne dass da unbedingt gleich eine Assistentin oder du drauf guckst?
Gut, da gibt es natürlich zwei Möglichkeiten, glaube ich, was auch für die Entwicklung spannend ist. Erstens eben so ein bisschen die Triagierung vom Zeitpunkt, dass man sagt, man bietet ihm einen früheren Termin an, wenn eben da ein, das auf Rot oder Grün springt. Das wäre das Erste. Und das Zweite ist natürlich Ressourcenplanung. Wenn man sagt, okay, man bestellt jetzt in einem Tag 20 Leute ein, die alle die gleiche Diagnose haben, dann ist vielleicht der Ultraschall an dem Tag nicht mehr leistbar, weil wir dann einfach mit den anderen Kollegen in Probleme kommen von unseren Räumlichkeiten. Oder man könnte andersrum gesprochen auch Thementage machen. Wenn man sagt, okay, der leuchtet jetzt grün auf, weil Multiple Sklerose, dann kommt er auf den Mittwoch, dann ist unsere Study Nurse da, oder MS Nurse, die dem Patienten ja auch mit den Medikamenten hilft, für Fragen zur Verfügung stellt. Also ich glaube, da ist schon ein großes Potenzial da. Und zwar nicht allgemeingültig, sondern für die Praxis dann vielleicht selbst zu definieren, was individuell notwendig ist, aber eben Terminslots vom Zeitpunkt, aber auch Ressourcenplanung, wo es wie MS Nurse ist an dem Tag da oder nicht. Wäre, glaube ich, was Spannendes.
Gut, lass uns weitergehen von der Digitalanalyse zum Thema Diagnostiktools. Nutzt du schon auch vielleicht KI-basierte Diagnostiktools in deiner neurologischen Arbeit, Zusammenarbeit mit den Patienten? Vielleicht beim Ultraschall sogar?
Also KI-basiert nicht, das ist ganz trivial natürlich. Weiterhin eben ist sich Patient Reported ganz wichtig natürlich bei den Kopfschmerzen, über zur Definition der Frequenz und der Art der Kopfschmerzen. Natürlich ganz, ganz wichtig, was wir schon kurz bei der Analyse angesprochen hatten. Das nutzen wir, eben auch teilweise app-basiert. Und
was das zweite, du da? Welche Apps?
Also grundsätzlich eben von der Neurotransdata, gibt's eine NCC Help Guide oder der Nachfolge-App, Neurotrans-App. Sozusagen da ist es so, dass wir da Mittel zur Verfügung haben, den Patienten eben sozusagen vorab einzugruppieren. Das ist sehr hilfreich. KI-basiert ist das natürlich nicht. Was zwei Dinge, die sehr trivial klingen, ist natürlich, dass man mit den Patienten redet und unheimlich viel, und das wird mehr werden, natürlich Selfie-Modus, Fotos auswertet. Also wenn jetzt beides drei neurologische Diagnose, Cluster-Kopfschmerz, Auge ist knallrot, Patient zeigt mir so ein Foto und dann ist es eine Blickdiagnose.
Ja.
Was machen die Patienten? Ganz selten, die sagen dann, das Auge war rot und es hing ein Tag. Dann fragt man, haben sie mal ein Foto gemacht? Aber manche machen es und dann ist das ganz klar. Also, ja, das sage ich, seitdem ich das jetzt so gelernt habe in dem letzten Jahr, sage ich den Patienten eben ganz viel, bitte nutzen Sie Ihr Handy und machen Sie, wenn Sie eben die Beschwerden haben, einfach Selfies. Klingt trivial, ist aber hilfreich. Und das Zweite, was mich so ein bisschen ich nutze es nicht aktiv, aber was die Patientendatenlage ja auch noch ein bisschen schwierig ist, für mich schwierig gewesen, auch schon in der Schlaganfallambulanz, auch jetzt, dass die Patienten, teilweise ja und Ärzte, die Ärzteschaft über Ärzte und Ärztinnen überholen. Die sagen dann, ja, ich habe ja hier meine Smartwatch, hat schon einen Vorhofflimmern aufgezeichnet. Ich bin jetzt hier in der Schlaganfallambulanz von der Uniklinik und zeigt das dann vor und sagt dann auch schon zu mir, ja, ich war auch direkt beim Kardiologen am gleichen Tag, der hat das bestätigt, das Vorhofflimmern. Daraus resultiert eine andere Medikation und ich bin da einfach überholt worden. Also ja, so, und das, da ist die Datenlage noch so ein bisschen heterogen, wie man das dem Patienten empfehlen kann, weil das ist schon was ich teilweise nutze, wenn ich dem Patienten eben sage, okay, da gibt es ja Smartwatch, das macht durchaus Sinn. Aber da ist ganz viel Luft nach oben, da wird ganz viel kommen, ganz spannend.
Also vielen Dank für die Einblicke, finde ich total spannend. Das, was du mit den Vorhofflimmern sagst, das hat mir ein Kardiologe hier in diesem Podcast auch schon bestätigt, dass von 10 Vorhofflimmern 8 richtig erkannt werden durch die Smartwatches und dass die Patienten da auch aktiv werden. Und du nennst es, sie überholen uns. Wie meinst du das mit diesen Überholen?
Naja, das ist also das klassische Problem der Ärzteschaft, wenn man aus der Klinik kommt, in der Praxis geht vieles viel, viel schneller, ist ganz schön, dass die Patienten eben Tools nutzen, die wir eben überhaupt nicht nutzen. Wie zum Beispiel, die haben ja schon lange, bevor dann irgendwie Apps auf den Markt gedrängt sind, ob man es jetzt Diga nennt oder nicht, haben die dann da schon ja Tagebücher geführt, elektronisch, haben dann eben Vorhofflimmern gezeigt. Und wir arbeiten dann, haben gearbeitet oder arbeiten auf der anderen Seite mit letztlich Glücksgeräten und solchen Dingen oder zusehend ja auch die Studenten, die man ausgebildet hat oder auch kurz die MFAs natürlich in der Praxis. Die sind ja dann MFAs und teilweise 16 bis 18 die Studenten, 18 aufwärts. Und die kennen dann sowas wie ein Praxisgerät natürlich gar nicht mehr. Und die lernt man dann neu ein und die sagen, also zeigen ja dann ganz andere Methoden vielleicht. Das ist so das Überholen, was ich meine. Und
findest du das gut oder doof? Also ich meine, es wird ja Zeit, ne? Also, aber oder fühlst du dich irgendwie so ein bisschen abgehängt oder denkst du so, Gott, was ist denn in der Medizin? Warum ist es an uns vorbeigegangen? Ich meine,
ich würde es jetzt gar nicht persönlich sehen, das ist ein Überholungsrecht, das falsche Wort, sondern die stoßen halt vielleicht an, wenn man es positiv formuliert. Mhm. Eigentlich ist es ja gut, das ist natürlich gut, da ist viel Mehrwert drin und ganz positiv, dass dieser Anstoß eben kommt von den Patienten, also Patientinnen. Das muss man annehmen und den Ball zurückspielen und da mitmachen.
Deswegen unbedingt. Das finde ich eine sehr gute und total wichtige Aussage, dass wir einfach viel mehr die bestehenden Technologien von den Patienten, die sie haben, schon nutzen. Auch wenn es irgendwie passive Biomarker sind, sei es Schrittanzahl oder auch die Nutzung von Fotos. Ich meine, du kannst ja prinzipiell auch eine Gangstörung, du kannst dem Patienten sagen, also wenn es nächstes Mal schlimm wird oder der Tremor kommt, der ist ja nicht immer unbedingt alles in der Praxis so präsent, wie halt zu Hause es ist, machen Sie ein kurzes Video und dann können Sie mir das mitbringen und dann guckt man rein. Ich glaube, ins Handy. Ich glaube, ich gucke sehr häufig mit den Patienten in die Handys rein, was die da für Daten erheben. Und ich glaube, das sollten wir viel mehr annehmen, auch wenn vielleicht nicht immer jeder Datenpunkt ganz sauber ist. Aber ich glaube, da können wir viel Information bekommen für Zeiten, in denen wir keinen Kontakt haben.
Ja, wichtig ist, dass das halt, glaube ich, zusammen passiert. Eben, was ja auch immer mal wieder in deinem Podcast eben anklickt, dass eben Patient, Ärzteschaft und Tech-Unternehmen da letztlich zusammenarbeiten und nicht die Ärzteschaft dann sagt, ja, jetzt ist man überholt, jetzt machen wir was Eigenes. Die Patienten einfach, ich sag mal, im Wildwuchs irgendwas tun und die Tech-Unternehmen was Eigenes entwickeln. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass das so ein bisschen Hand in Hand geht.
Ja. Nutzt ihr schon in eurer Praxis klinische Entscheidungshilfen?
Also keine, wenn man Algorithmen basiert, eigentlich nicht. Also was wir letztlich für MS-Medikationen haben wir die Möglichkeit, sozusagen basierend auf den Vormedikamenten und sozusagen die Komorbiditäten uns Medikamente vorschlagen zu lassen. Das haben wir. Darüber hinaus Algorithmus basiert aktuell ich nicht. Das ist aber sicherlich was, wo jeder hinkommen will, dass man dann eine Unterstützung hat. Ich sehe es momentan vor allem genau in der Triagierung. Algorithmus basiert jetzt Entscheidungen. Ja, ist spannend. Also ich wäre sicherlich toll, auch jetzt Parkinson wenn man dann Hilfe bekommt, basiert eben auf, was du meinst, das passive Biomarker, dass man vielleicht eine Empfehlung bekommt, okay, ist eher der tremor-dominante Typ, also eher jemand, der zittert oder eher jemand, der langsam ist. Dann könnte man sagen, okay, vielleicht das eine oder das andere Medikament, das wäre spannend.
Ja, du sagtest ja, ihr habt ja noch Luft nach oben, insofern passt das ja da wirklich ganz gut rein. Lassen wir uns so dem Thema kommen, womit ich mich noch darüber hinaus sehr viel beschäftige, ist natürlich mit den digitalen Gesundheitsanwendungen. Wo stehst du da? Was ist deine Erfahrung damit, die du bislang gesammelt hast?
Wir sind eben eine MS-Schwerpunktpraxis. Da ist eben Verschreibung von eben letztlich MS-App, also zum Beispiel Levidex, was möglich ist und auch praktiziert ist. Und eigentlich auch ganz interessant, dass die Patienten durchweg, also interessiert sind eigentlich fast alle. Ein paar sagen von vornherein, nö, kein Bedarf. Eher die, die vielleicht auch schon sagen, sie wissen alles länger. Nicht ewig dabei sind, aber vielleicht schon, einfach so vom Typus her sagen, nee, die wissen schon alles. Aber ansonsten grundsätzliches Interesse da und es wird auch positiv aufgenommen dann, letztlich als Unterstützung. Es ist eben kein Ersatz einer Therapie, sondern eine Unterstützung. Aber es ist, glaube ich, was total sinnvoll ist. Also jetzt gerade bei sowas wie der Multiple Sklerose, die Patienten, ist ja wirklich einschneidende Erkrankung, weil sie sagen, häufig auch im jungen Alter ja auftritt. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn man den Patienten da was an die Hand geben kann.
Ja, für Migräne gibt es ja auch schon was, ne? Für das Fach.
Genau, Migräne auch. Also jetzt gerade ja auch mit den, da warte ich persönlich eher noch auf weitere Studienergebnisse. Jetzt gerade mit sozusagen der ernährungsbasierten, also Informationen sind schon ganz viel wert, glaube ich. Die Patienten, die es bisher anfragen, und dann ziehe ich da auch mit, propagiere es aber bisher nicht, weil ich da bezüglich der Ernährung noch auf weitere Studien warten möchte. Ich persönlich jetzt.
Ja, also Studien von den Herstellern oder insgesamt von Studien zum Thema Migräne und Ernährung?
Beides. Also letztlich sozusagen bei sozusagen das, da glaube ich noch Luft nach oben ist einfach in der Größe der Studie, in der Verbindung Studie. Das ist ein eigenes Thema. Ich finde, der Ansatz ist super spannend. Ich finde es gar nicht, also bin ich sehr unterstützend. Da muss man weitermachen.
Und wenn du dann, also einerseits wartest du ab, ob die Patienten aktiv auf dich zukommen oder aber auch in manchen Fällen empfiehlst du auch die digitale Gesundheitsanwendung. Fragst du dann nach oder nutzt du die dort erhobenen Daten oder lässt du die Patienten dann da einfach mitmachen und sagst, ja, das ist dann halt sein Ding und du kümmerst dich nicht mehr mit weiter darum. Also wie gehst du dann damit um? Wo schreibst du dir das hin? Schreibst du es dir an die Medikation? Wie dokumentierst du das überhaupt, dass du das verschrieben hast? Weil es ist ja auch ein Medizinprodukt. Insofern sind wir verantwortlich, auch das weiter zu begleiten. Die Frage ist immer, was für ein Ausmaß und wie können wir überhaupt die Daten verwerten, weil wir sie ja noch gar nicht in unseren PVS-Systemen aktuell sehen können. Also wie gehst du bislang damit um?
Also bisher ist es tatsächlich genau Dokumentation im PVS, aber eben eigenständig händisch.
Genau.
Weil es eben das Problem ist, da ist ganz wichtig, dass eben Schnittstellen geschaffen werden, dass es automatisiert ins PVS übernommen werden kann oder Zukunft EPA. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe auch an einer Schlaganfall-Nachsorge-App eine Zeit lang mitgewirkt und da war immer mein wirklich großes Aussage und Drang, dass man wirklich guckt, man sollte, ich habe natürlich einen Bias, ich bin Arzt, aber man sollte eben die Ärzteschaft mitnehmen, insofern, dass man es denen leichter macht. Also was ich schon gesagt habe, in den Kliniken, jede Digitalisierung bringt irgendwie so einen weiteren Klick, eine Verlangsamung. Es sollte wirklich so sein, dass der Patient es dann eben nicht nochmal, dass der Arzt es nicht nochmal, die Ärztin beim Patienten irgendwie direkt angucken muss, dann irgendwie wieder kompliziert rüberholen muss, erfragen muss oder das vielleicht, wenn der Patient reinkommt, klar, muss er es freigeben, die Daten, aber dass er es eben einsehen kann.
Genau.
Das finde ich extrem, extrem wünschenswert, damit das funktioniert.
Ja, aber guckst du da momentan rein? Also wenn du, sagen wir mal, du hast eine Giga verschrieben und dann kommt derjenige nach 2, 3 Monaten wieder, fragst du nach?
Ich frage nach, klar. Aber
ziehst du daraus Konsequenzen? Oder ist das eher so, naja, wie war's?
Das ist, glaube ich, das liegt aber nicht an den Digas, das muss man ganz klar sagen. Das ist momentan eher eine Frage, na, wie war's, weil der chronische Patient ist ja letztlich ein ein Mosaik. Ja, man setzt ja ganz viele Bausteine zusammen, eben über Bewegung, ja. Stimmung. Und insofern ist es momentan nicht so, dass es jetzt, das kann eben bei Migräne-Dokumentation anders sein, wo man sagt, okay, man switcht ein Medikament, wirklich. Aber bei, ansonsten wird viel ja so sein, dass es eher ein, so ein weiteres Puzzlestück ist. Und das ist, glaube ich, was immer ganz wichtig ist, die digitale Gesundheitsänderung, die soll ja eben nicht ersetzen, was ja immer von manchen die Sorge ist, sondern die soll eben komplementär sein und soll ein weitere Möglichkeit geben, dazu agieren.
Ja, jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Fach rein, aber das würde mich interessieren an dieser Stelle. Glaubst du nicht, dass es durchaus möglich ist, wenn ein Patient eine DiGA jetzt zum Beispiel zum Thema Multiple Sklerose wirklich intensiv bearbeitet hat und mehr Gesundheitskompetenz hat, zum Beispiel auch dadurch und mal die Unterscheidung zwischen einem Fatigue oder einem erneuten Schub besser für sich erkennen, wahrnehmen kann, dass auch solche digitalen Technologien dazu führen, dass es zu weniger Medikamenten-Switches kommt oder man nicht so schnell reagiert, weil sozusagen es eine bessere Selbstwahrnehmung, Einschätzung ist und man nicht zu schnell eskaliert in der weiteren Gabe von Immuntherapeutika. Frage.
Stimme ich zu. Ich glaube, der Patient kommt ja trotzdem zu einem und vielleicht, genau, wenn es dann um Fatigue oder vielleicht auch Stimmungsproblematik kommt, ja auch noch mit Fremdanamnese, dann kommt ja das nächste Puzzlestück so dazu. Dass man sagt eben, da ist die DiGA dann unheimlich wertvoll oder wird noch viel wertvoller werden, das glaube ich schon.
Ja.
So, das geht eher weniger als an die ärztlichen Zuhörer, sondern wenn man sagt, aus dem Industriebereich, dann sagt, trotzdem spielen ja immer ganz viele Faktoren eben rein. Was sagt vielleicht der Partner, die Partnerin noch dazu, wenn man gerade so Fatigue anspricht, Schub, was vielleicht ist in der DiGA auch nicht alles dann erfragt worden. Also ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall helfen, Medikamenten zielgerichteter einzusetzen, sei es jetzt bei MS oder auch Parkinson, Beispiel, was ich eben schon gebracht hatte, da bin ich fest von überzeugt. Das wird wahrscheinlich noch ein Stück sein, bis das flächendeckend ist, fürchte ich, aber ich wünsche es mir.
Ja, Parkinson wird auch nicht. Aber ich bin gespannt. Ob da was krumm wird.
Darf ich noch eine Sache?
Ja, natürlich.
Vielleicht auch als Frage, was meine beim DiGA verschreiben. Ich sehe das immer, wenn ich das mit Medikamenten vergleiche. Mit Medikamenten ist es unheimlich leicht für mich, ein Medikament zu verschreiben. Ich rezeptiere das, kläre den Patienten drüber auf und bespreche die relevanten Dinge mit ihm. Und dann geht er in die Apotheke und die Apotheke hat ja auch ganz klar Mehrwert für den Patienten, für die Patientin. Und bei der DiGA ist es eben so, dass diese Arbeit, entweder man macht sie selber oder keiner macht sie, dass eben so eine Stelle, also wenn man es jetzt in die Apotheke, Digatheke, keine Ahnung, so nennen würde.
Digatheke, gut.
Ja, glaubst du, es müsste eher so sein, von deiner, du bist ja sehr, sehr versiert, dass man sagt, okay, der Arzt, es gibt diesen Schritt über die Kassen gar nicht, also man verschreibt es einfach und hat der Patient das gleich. Oder wäre es vielleicht doch irgendwie gut, es gibt so eine Instanz wie, du bist ja gerade eigentlich ganz viel Aufklärung betreibst, der Arzt verschreibt das nur und dann macht diese dritte Instanz, die Digatheke, so die Aufklärungsarbeit und hilft nochmal, Nutzen-Risiko zu erläutern. Was glaubst du?
Jetzt wird es politisch. Also, da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Ich meine, wir rezeptieren das. Du würdest ja auch niemanden, du würdest ja auch keinen Patienten mit einem Medikament in eine dritte Stelle schicken und sagen, Luger, dann erklärt ihr doch mal jetzt hier die Medikation und die Wirkung und die Nebenwirkung und die sollen sich darum kümmern. Machst du ja auch nicht. Wenn hätte man uns Ärzte gar nicht mitbedenken sollen, dann hätte man ein Produkt entwickeln dürfen, was gar nicht sozusagen über die Einbindung des Arztes hätte erfolgen sollen. Ganz klar meine Meinung ist, dass eigentlich die Krankenkassen, ich finde dieser Umweg über die Krankenkasse ist zu viel, den dürfte es gar nicht geben. Das hemmt viele Patienten überhaupt, diesen Weg dorthin zu gehen, weil sie dann Angst haben, das ist total irrational, aber viele denken so, also von meinen Patienten, oh ja, dann wissen sie ja jetzt, was mit mir los ist. Das wissen sie ja sowieso. Aber diese Hürde, dann nochmal die Krankenkasse, denen das Rezept zu schicken und mit denen darüber zu kommunizieren, die ist doch höher als in Kommunikation mit der Apotheke oder mit dem Arzt oder der Ärztin. So, das ist meine Erfahrung. Deswegen würde ich am liebsten die Kassen da draus haben. Das ist ein zusätzlicher Prozess, Umweg und so weiter. Und ganz klar sehe ich diese Aufgabe, diese Kommunikation über Technologie, über diese digitalen Gesundheitsanwendungen in ärztlicher Hand. Aber es ist eine völlig neue Aufgabe, die finanziert und bezahlt werden muss in Zukunft. Aber das ist eine Kompetenz, die wir noch nicht haben, die wir lernen dürfen. Wie kommuniziere ich überhaupt mit meinem Patienten? Wie frage ich wirklich gezielt nach? Und welche Konsequenzen leite ich daraus für meine Diagnostik und meine Therapie ab? Weil ganz klar, es ist ein Add-on, es ist ein zusätzlicher Therapiebaustein zu der Medikation oder anderen Heilmitteln, die wir haben. Es wird nie wieder weggehen, es wird immer so bleiben und das werden wir miteinander kombinieren. Und meine Prognose ist, dass es spätestens in 10 Jahren vielleicht ein Kunstfehler sein wird, wenn man Technologien dem Patienten nicht verschreibt. Und es ist eine neue Kommunikation, weil es nicht ein passiver Prozess ist, wo der Patient die Pille schluckt oder sich was spritzt oder irgendwohin, sondern wir müssen ihn ja mit empowern. Das erfordert mehr kommunikative Kompetenzen von uns Ärztinnen und Ärzten. Und darüber spreche ich auch so viel und ich habe, glaube ich, in den letzten Tagen 10 Videos dazu genau zu diesem Thema aufgenommen, aber noch nicht veröffentlicht, wo ich genau dieses Thema angehe und thematisiere. Ja, wie bringen wir denn das jetzt überhaupt mit in unsere Patienten-Arzt-Beziehung und wie beziehen wir überhaupt Technologie in Zukunft mit ein? Das ist ja so ein dritter Baustein, ne? Also, und wie du schon gesagt hast, die Patienten überholen uns da und es wäre, wir tun uns gut, uns darum zu kümmern und das wirklich anzunehmen und die zu integrieren und zu nutzen und nicht zu sagen, was machen Sie denn da? Ja, und ich kriege ja davon gar nichts mit, sondern sich dafür zu interessieren und auch den Patienten die vorhandenen digitalen Kompetenzen, die jemand hat, unbedingt zu nutzen, weil wir werden es gar nicht mehr schaffen, alle zu versorgen, wie wir es gerne wollten. Und du wirst nicht jedem Patienten immer wieder, du hast gesagt, du bist MS-Schwerpunkt oder Migräne, du hast ja auch nicht Lust, immer wieder das Gleiche zu erzählen und zum 100. Mal zu sagen, was ist ein Fatigue? So, weil du begleitest sie. Ja, du bist da, aber so gewisses Wissen und Symptomerkennung und Umgang damit, das ist sozusagen nicht in den Händen der Patienten. Und das ist ein kompletter Mindshift in unseren Köpfen, also in den Köpfen der Ärztinnen und Ärzte, wie wir Patienten mit in Beziehung einbeziehen, in Behandlung mit einbeziehen. So.
Also, eine klare Meinung.
Klare Meinung. Also kannst du das verstehen?
Genau. Ich habe es als auch nur zur Frage oder Diskussion gestellt, was mich interessiert. Ich schließe mich ehrlich gesagt der Meinung an, mit dem Einwand, den du am Anfang schon gemacht hast, dann muss man, es ist glaube ich dann nicht, jetzt ich eben als Niedergelassener tätig und viel pauschalenbasierte Bezahlung, es kostet halt Zeit.
Absolut.
Und das muss man glaube ich dann schauen, wie man das wie man das hinbekommt.
Also definitiv und ich meine, also wir Ärzte und Ärzte sagen mal, wir wollen endlich mal wieder mit unseren Patienten sprechen. In diesem Fall können wir das und zwar sehr zielgerichtet mit einem klaren Ziel, einer klaren Kommunikation und die kostet Zeit. Man kann das auch, wenn man geübt ist, gut fix hinbekommen, aber es kostet trotzdem Zeit, aber das ist sehr sinnvoll investierte Zeit, weil die Patienten danach, ich weiß nicht, wie es deinen Patientinnen gibt, die das gemacht haben, wirklich intensiv, sind viel kompetenter. Du kannst auf einer ganz anderen Ebene mit denen kommunizieren und die kommen halt nicht beim jedem Kribbeln gleich um die Ecke gelaufen und denken, oh, jetzt ist wieder ein Schub, sondern sie können es besser einschätzen. Und das ist diese Gesundheitskompetenz bei Patientinnen und Patienten, die dürfen die Ärzte und Ärzte viel mehr fördern und sie unabhängiger von uns machen. Klingt komisch, aber das ist meine feste Überzeugung.
Ja, sehr gut.
Ja, nee. Also ich weiß nicht, gib mir gerne Kontra.
Nein, ich glaube auch. Also ich glaube, das Ziel muss sein, dass die Liga eben so gestaltet ist, dass sie unterm Strich dem Patienten hilft und sozusagen aus ärztlicher Sicht, als Zeiteffekt, hat man eben auch wieder mehr Zeit, sich den anderen Dingen zu widmen. Aber klar, Patient steht im Mittelpunkt, dem soll das was helfen. Und die Ärzte, die ziehen natürlich sofort mit, wenn die auch einen Benefit haben, zeitlicher Art, wenn wir hinterher mehr Zeit haben, um andere Tätigkeiten zu berichten, für den gleichen Patienten, Patientinnen ist das super viel wert. Also das macht einfach mehr Spaß.
Aber diesen Mehrwert und diese Zeit, das müssen wir erstmal spüren. Und ich glaube, das fühlen viele noch nicht. Sie haben erst das Gefühl, ich muss noch mehr wieder investieren. aber was habe ich, also ne, es gibt ja diesen Satz, what's in it for me? Klar, natürlich muss der Patient einen medizinischen Nutzen haben, aber im Endeffekt brauchen auch wir einen Nutzen, den wir erkennen können. Und dieses mehr Zeit haben, das ist die wenigsten wirklich, also wir sehen es noch nicht so. So, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Na gut, ich möchte noch zu einem letzten Tool kommen, und zwar nutzt ihr Messenger-Dienste im Austausch mit Patienten. Habt ihr das? Es gibt Praxen, die sehr viel über Messenger-Dienste mit Patienten kommunizieren. Habt ihr das? Und die letzte und dann die vorletzte Frage, nutzt ihr Telefonassistenz, Telefon-KI? Klingelt bei euch in der Praxis noch das Telefon? Ja oder nein?
Messenger-Dienst, also natürlich über Doctolib ist ja auch eine Messenger-Funktion drin, die manche Patienten auch tatsächlich nutzen. Viele weichen ungefragterweise auf E-Mail aus, formal datenschutzbasiert, eben verschlüsselt Doctolib Messenger möglich. Zu der ersten Frage und praktiziert zu der zweiten Frage. Mit dem Telefon ich bin da seit einem Jahr, ich weiß nicht, wie es, da gab es schon viele Entwicklungen in den letzten 10 Jahren. Und wir nutzen aktuell keins. Wir haben das auch nochmal diskutiert, aber durch die gesetzlichen Änderungen von dem Terminservice-Gesetz gibt es tatsächlich leider eine große Schwäche vom Terminservice-Gesetz, dass eben Plattformen wie Doctolib, Terminbuchung geschwächt werden und auch letztlich KI-basierte Telefonmodelle geschwächt werden, weil einfach wieder ganz viel darum geht, dass telefoniert werden soll miteinander. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Schwäche. Und dadurch, dass es aber wieder viele Umstellungen gibt, durch das neue Gesetz, viel Unklarheiten gibt es dann bei den ärztlichen Kollegen, Kolleginnen, bei den Überweisern, bei den Patienten. Also so Stichwort Haushaltsvermittlungsfall, auch eine Sprechstunde, Terminservicestelle. Hatten wir das kurz andiskutiert, aber das tatsächlich erstmal verschoben, weil wir da die ganze Zeit gegensteuern müssen, damit wir unsere Patienten, Patientinnen zeitnah vernünftig versorgen können. Also man kann das nicht, momentan leider noch nicht so im Schema gießen.
Wie viel Prozent telefonieren nach Termin und wie viele benutzen das Tool?
Kann ich schwer sagen, weil das hängt auch ganz viel von davon ab, wer wieder vorstellt. Ich kann die Zahlen tatsächlich nicht genau sagen. Und es ist ganz schwierig. Also Wiedervorsteller können mehr oder weniger frei buchen, sind aber häufiger auch in der Praxis gerade gewesen. Wenn ich eine Videosprechstunde bei mir mache gerade, dann machen sie häufig direkt einen Termin im Rausgeh-Raus, auch wenn ich sage, bucht doch online. Bei den Neupatienten ist es tatsächlich eben so, was ich schon gesagt habe, zum Beispiel das neue Gesetz. Ich finde es sehr, sehr schade. Gibt es einen großen Anreiz, die Terminplattform weniger zu nutzen und wieder mehr zu telefonieren und auf die Plattform von der Terminservicestelle auszuweichen, die aber viel weniger agil ist als letztlich ein freier Marktanbieter, viel weniger agil, viel statischer. Insofern gehen die Zahlen, also im Vergleich zum letzten Jahr, gehen total runter. Ist schade. Aber Gesetzesänderungen gewesen, die gute Digitalisierung einen Rückschritt gefällt hat, ganz klar.
Ja, du bist ja in München, ne? Da hast du wahrscheinlich noch genug Arbeitskräfte und Fachleute, die du bekommst, auch Assistenten für die Praxis. Also das wird sich nicht halten können. Also bin ich ganz sicher, das wird sich wieder ändern müssen, weil wir überhaupt gar nicht genug Leute haben, um die dann zu versorgen. Na gut. Gibt es noch zum Ende einen Gedanken oder etwas, was dir im Kopf ist, was du gerne hier mit den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen teilen möchtest, was dir wichtig ist in dieser ganzen Welt der digitalen Tools, dieser Nutzung, dieser Veränderung unserer Rolle, auch der Kultur, die natürlich damit einhergeht, ne? Also die Frage ist, wie werden wir so in 5 bis 10 Jahren arbeiten? Machst du dir darüber Gedanken oder?
Ja, also ich finde es unheimlich wichtig, dass man da offen ist, dass man das in die Ausbildung integriert, also an den Kliniken, wirklich, dass das in die Ausbildung integriert wird, man keine Scheu hat, eben Patienten, Patientinnen zu befragen, da mitzumachen, dass es auf Kongressen präsenter wird, eben ein großes Dilemma auf der DGM gewesen, relativ wenig Präsenz, auch was wir in der Schlaganfallnachsorge eben sehen, extrem wenig Interaktion zwischen den verschiedenen Sektoren, wenn es auch nur darum geht, darüber zu sprechen. Da sind wir jetzt auch gerade dran, das zu verbessern. Aber also insofern ist mein Appell, eben dran zu bleiben, die Vorteile zu sehen. Und natürlich in jedem Anfang gibt es Schwierigkeiten. Aber ich bin da sehr optimistisch, tatsächlich. Sehr, sehr optimistisch, dass das uns helfen wird. Es wird die Art des Arbeitens verändern, aber nicht negativ, sondern verbessern.
Das glaube ich auch. Vielen Dank. Achso, zum Schluss noch. Gibt es ein Buch, was du gerne empfehlen möchtest?
Gibt viele Bücher, die
Weil es dich beeindruckt hat.
gibt ja auch nicht ärztliche Zuhörer. Ich glaube, ein spannendes Buch weil für Ärzte und Nichtärzte ist das Digitalisierungsbasiert ist von Wolfgang Herrndorf, Arbeit und Struktur. Das ist eben ganz toll,
Aha.
den jetzt nicht sozusagen neuropsychologische Veränderungen tumorbedingt zeigt. Deswegen ganz tolles Buch zum Lesen. Natürlich ein trauriges Buch, aber ganz klare Empfehlung, nicht um mal über den Horizont der Digitalisierung hinauszugucken. Für Ärzte und Nichtärztinnen ganz tolles Buch, Empfehlung zu lesen.
Vielen, vielen Dank, lieber Benno. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und deine Einblicke hier mit allen Zuhörerinnen, Zuhörern und Zuschauern geteilt hast. Ich wünsche dir in deiner Praxis, dann bist du ja erst gerade ein Jahr, weiterhin ganz
Ganz,
viel
ganz viel
Erfolg und
Erfolg.
dass ihr in den nächsten Jahren, ja, ein, zwei Jahren von der 6, 7 auf eine 10 kommt. Und das Arbeiten für dich und natürlich auch für den Patienten immer noch angenehmer wird und wir mehr Informationen zur Verfügung haben und eine gute Qualität liefern können. Danke für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Danke für das Gespräch.
Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse. Was war für dich wirklich wichtig? Bitte schreibe mir und du bekommst garantiert eine Antwort unter info@docsdigital.de. Wenn Sie ein Hersteller sind, einer digitalen Lösung, die Patientinnen oder Patienten oder Ärztinnen oder Ärzten und deren Mitarbeitern dient und Sie sagen, das ist ein Feature, das wirklich einen gigantischen Unterschied macht und das noch mehr in den Fokus gerückt werden soll, dann können Sie sich auch bei mir melden, sodass Sie das hier im Podcast und auch im Videocast detaillierter vorstellen können, damit noch mehr Kolleginnen und Kollegen davon erfahren und ja, wir einfach wieder viel mehr Spaß an der Medizin und der Versorgung haben. Vielen Dank für deine Zeit, wo auch immer du bist. Auch bis bald, Alexandra.